Die Bundestagswahl im Februar 2025. Wir verfolgen die Ereignisse gespannt. Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Er wird vor allem medial geführt und er läuft auf seine Höhepunkte zu, nämlich die TV-Duelle. Das sind die Königsdisziplinen im Wahlkampf. Und ich darf mich jetzt mit Zweien unterhalten, die sehr viel Ahnung haben von Kampagne im Fernsehen, von den Auftritten dort und die auch etwas über die Bedeutung von Körpersprache, von Botschaften zu berichten wissen. Das Duo, mit dem ich über die Duelle rede, sind Katrin Prüfig und Ingo Bosch, beide im Vorstand des Bundesverbands für Medientraining Deutschland. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch beiden. Und um keine Zeit zu verlieren, gehen wir doch mal gleich in die Vollen. Was gehört denn zum Schlimmsten, was passieren kann in einer Live-Sendung, in einem TV-Duell? Ingo.
Am schlimmsten wäre oder ist sowas wie ein Kreislaufzusammenbruch. Also wenn jemand plötzlich sich hinsetzen muss oder fällt hin, denn das versteht jeder. Ey, unabhängig vom Bildungsgrad, ja, da würde jeder sagen, so ein mächtiger Mensch, der unser Land regieren soll, die unser Land regieren soll, ist dem nicht gewachsen. Ja. Bei beiden war das ja so im kleinen Stil, im Wahlkampfduell mit Trump, da war er halt fahrig und hat irgendwie die Antworten nicht gewusst. Aber das hatte auch noch mit zu tun. Ja, vorher ist er mal vom Fahrrad gefallen und er ist auch mal auf der Bühne gestolpert.
Ich denke, es wird auch spannend, insbesondere bei Sendungen mit Bürgerbeteiligung, wenn Gefühle ins Spiel kommen. Stellt euch vor, eine alleinerziehende Mutter im Publikum äußert sich und konfrontiert Friedrich Merz, Olaf Scholz damit, dass ihr Geld vorne und hinten nicht reicht und jetzt auch womöglich noch Kürzungen beim Bürgergeld. Sie beginnt zu weinen. Ha, wie geht denn ein Friedrich Merz, wie geht ein Olaf Scholz damit um? Wie empathisch gelingt es in dem Moment zu sein? Auch das sind entscheidende Momente, die furchtbar schiefgehen können.
Ja, aber ich meine, die Kanzlerkandidaten, die sind ja allesamt Profis, ja, oder die sollten es zumindest sein. Müssen die das überhaupt noch trainieren vorher, Katrin?
Na, es stimmt insoweit, dass sie die Anwesenheit von Kameras gewöhnt sind, sich ja generell so ein bisschen wie unter einem Mikroskop dauernd in der Öffentlichkeit bewegen. Und es stimmt natürlich auch, dass Botschaften vorbereitet sind und dass kritische Fragen trainiert werden. Manche herausfordernde Fragen kommen aber auch ganz harmlos daher und man kann fast nicht alle antizipieren. Ich will ein Beispiel geben. Armin Laschet im vergangenen Bundestagswahlkampf hat sich im Kinderinterview auf ProSieben erstmal den Fragen gestellt und er hat mehrere Fehler gemacht. Er hat auf die Frage, wie würdest du heißen, wenn du ein Drache wärst, sehr unwirsch, pampig geradezu reagiert, dann irgendeine Antwort noch gebracht. Aber das kostet natürlich Sympathiepunkte. Und was ich damit sagen will, ist, fiese Fragen sind manchmal auch sehr niedlich.
Ja, und je nachdem kann die Antwort dann aber auch ganz schön negative Auswirkungen haben. Natürlich sind die gut trainiert, die sind ja doch die Instanzen in der Regel gegangen, haben viel Training vor Menschen live, aber auch vor Kameras. Trotzdem, so ein TV-Duell vom Bundeswahlkampf ist für die auch eine Ausnahmesituation und da sind die auch nervös. Und klar müssen sie es trainieren, insbesondere auch, weil natürlich die Gegner auch Kritik vorbringen. Also je besser man vorbereitet ist auf Inhalte, desto eher kann man dann auch reagieren. Spontanität muss geplant werden.
Ja, aber es darf ja auch nicht zu gestellt wirken. Lass uns auch noch mal ein bisschen konkreter werden, ein bisschen genauer in die Details gehen. Worauf achten die Kandidaten denn in der Vorbereitung und dann im Duell genau? Katrin.
Das ist ja genau das Spannungsfeld, in dem wir uns als Medientrainerinnen und Medientrainer immer bewegen. Gut vorbereitet sein, natürlich. Fiese Fragen, kritische Fragen trainieren. Auf jeden Fall. Und eigene gute Botschaften senden. Ingo hat's gesagt. Na klar. Zugleich darf es dann eben in der Situation nicht zu vorbereitet wirken. Ich will auch da ein Beispiel geben. Martin Schulz im Bundestagswahlkampf, der ist quasi im Laufe der Wochen des heißen Wahlkampfs immer mehr geschrumpft, immer mehr zu einer Figur geworden, die Parteibotschaften abspult. Aber der starke Europapolitiker Martin Schulz, der ist fast verschwunden in der heißen Phase des Wahlkampfs. Und ich bin der Überzeugung, die Zuschauer haben dafür sehr feine Antennen. Wann ist etwas echt, nicht aus der Konserve, sondern wann ist die Haltung dahinter, die Kraft dahinter und wann fehlt sie?
Absolut. Und ich führe zum Beispiel in den Trainings und die Teilnehmenden immer zu ihren Antworten. Ja, also die sollen zwei bis drei oder eine vielleicht nur Kernbotschaft definieren, darauf Antworten finden und Geschichten. Und wenn die selber formuliert haben, Geschichten haben sie selbst erlebt, dann hat das in der Regel immer super Auswirkungen auf das Nonverbale, auf die Sprechweise. Und darum geht es ja, Inhalt, nonverbale Kommunikation, Sprechweise, die müssen Hand in Hand gehen.
Ihr habt jetzt viel von Botschaften erzählt, die man rüberbringen will. Das Spannende an den Duellen im wahrsten Sinne des Wortes, das Spannende ist der Streit, der Zoff. Ja, darauf sind diese Duelle quasi programmiert. Und da ist es natürlich schwierig, souverän zu bleiben und die Kontrolle zu behalten. Wie geht man in dem Spannungsfeld am besten vor, Katrin? Oder Ingo?
Na,
Also ich, die
ja, mach
inhaltliche
du, Ingo.
Vorbereitung habe ich ja gerade erläutert, dass die sehr wichtig ist. Ansonsten mache ich mal im Voraus nochmal den immer klar, das ist ein Geschäft, das ist ein Business, ja, bei den Privaten insbesondere. Verlegersatz, der schönste Satz ist der Umsatz, darum muss man knackige Formulierungen finden. Und ich finde ganz wichtig, man darf sich nicht auf die Tonalität der Fragestellenden einlassen. Wenn die jetzt irgendwie ernst und mies fragen, muss ich nicht im gleichen Ton antworten. Es geht darum, ruhig, souverän, kompetent zu wirken. Ausnahme natürlich, wenn es um Terroranschläge oder sowas geht, dann antworte ich auch ernst, aber das machen die in der Regel auch von selbst.
Ja, abkoppeln von der Frage ist ungemein hilfreich und das Verständnis dafür, Zoff hilft der Quote. Die Moderatorinnen und Moderatoren müssen so fragen, wie sie fragen. Das ist ihr Handwerkszeug. Und das kann ich auch für mich nutzen. Das ist auch ein absolutes Pro, wenn ich damit gelassen, souverän, sympathisch umgehen kann. Spannend wird es, glaube ich, auch nochmal, wenn die Attacken von links und rechts kommen, sprich von den Konkurrentinnen und Konkurrenten, die anderen Spitzenkandidaten. Aber auch da, abkoppeln von der Frage, gelassen, souverän, sympathisch, das bringt am meisten in puncto Handlungsfähigkeit und Sympathie.
Lass uns mal über was Generelles sprechen. Wie wichtig sind denn diese TV-Duelle überhaupt noch? Wir haben Instagram, wir haben TikTok. Es gibt viele mögliche Wege, die Wähler direkt zu erreichen. Welchen Sinn haben diese Duelle im Fernsehen dann überhaupt noch? Ingo.
Der ist, also in dieser Wahlkampf jetzt, ja, der anstehende, da haben die TV-Duelle viel, viel mehr Stellenwert als sonst, weil der Wahlkampf ist kurz und der Wahlkampf ist kalt. Ja, also es ist nicht so viel Straßenwahlkampf, weil die Leute weniger auf der Straße sind. Und was sich sonst so in 6 Wochen abspielt, die heiße Wahlkampfphase, die geht jetzt 2 Wochen. Also das erste Duell in der ARD, ZDF findet 2 Wochen vor der Wahl statt und eine Woche vor der RTL. Und je näher die dran sind, es gibt natürlich noch ein paar Formate mehr, aber je näher die am Wahltag dran sind, desto höher die Wirkung.
Naja, und ich finde, Social Media ist eben auch nicht alles, speziell für Parteien wie CDU, CSU und SPD, die eine relativ alte Wählerschaft auch erreichen wollen. Und das geht eben nicht ideal nur über TikTok. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Und hinzu kommt noch was. Social Media, wenn ich da als Partei oder als Kandidat, Kandidatin poste, dann ist es das sogenannte Owned Media. Die gehören mir, die Kanäle. Da kann ich selbst entscheiden, was bringe ich und wie oft und was bringe ich auch nicht. Wenn ich im Fernsehen vor einem Millionenpublikum mich im Duell oder in der Wahlarena gut schlage, dann sind das ja die sogenannten Earned Media. Ich gewinne also eine hochwertige Primetime-Sendezeit. Und wenn ich das noch gut mache, kann ich dort eben positive Akzente setzen.
Lass uns nochmal zum Negativen kommen, dass wir es auch wirklich uns hinter die Ohren schreiben können. Welche Fehler dürften die Kandidaten denn in den TV-Diskussionen auf gar keinen Fall machen, Ingo?
Also ich würde mal Merz und Habeck, die müssen vor allem aufpassen, dass sie nicht plötzlich so was raushauen, sage ich jetzt bewusst salopp, was dann schlecht ist. Beispiel Merz hat ja mal zur Besetzung 50-50 Männer und Frauen des Kabinetts, der Ministerinnen und Minister gesagt, das wäre schiefgegangen, ja, jetzt in der Regierung der noch bestehenden und da tun wir den Frauen dann auch keinen Gefallen. Ich meine, muss ich nichts zu sagen, hat er die Hälfte der Wählerschaft auf keinen Fall gewonnen. Habeck hat mal das Heizungsklimagesetz mal als Test bezeichnet, was natürlich auch nicht glücklich ist. Wird er in dem Wahlkampf mit Sicherheit nicht mehr machen. Es war auch nicht glücklich. Bei Scholz sehe ich eher so, der muss gucken, dass er nicht so stoisch wirkt und ein bisschen lebendiger, also variabler auf jeden Fall. Ansonsten habe ich ja vorher gesagt, wenn jemand immer so körpersprachliche Signale macht, die halt als unsicher oder nervös interpretiert werden, ich versuche es mal zu simulieren, dann ist das halt schlecht, weil es jeder versteht, unabhängig vom Bildungsniveau.
Ja. Und was eben auch nicht passieren darf, ist, dass jemand so sehr tief in ein Fachgebiet oder in ein Thema eintaucht. Also Fachsimpeleien am späten Sonntagabend. Wer geht da noch mit von den Zuschauerinnen und Zuschauern? Das ist Edmund Stoiber mal passiert in einer Talkshow. Da wurde dann hinterher geschrieben, ob er irgendwie Wortwasser getrunken hat, weil er irgendwie ohne Punkt und Komma sehr detailverliebt referiert hat. Auf der anderen Seite aber bestimmte Namen und Begriffe ihm nicht einfielen. Also das ist sicherlich dann auch sehr fern vom Zuschauer. Und ich wiederhole das ganz bewusst auch nochmal, das Beispiel Laschet. Gereizt reagieren, pampig, unwirsch. Warum? Ist gar nicht nötig, wenn ich begreife, hey, das ist hier mein Schaukampf und den meistere ich gelassen, sympathisch und souverän.
Jeder Schaukampf hat ja seine Regeln, zum Beispiel Zeitlimits, beziehungsweise die Inszenierung ist natürlich auch wichtig, also Kameraperspektiven und ähnliches. Katrin, wie wirkt sich das denn auf den Verlauf der Diskussion aus?
Also vielleicht zunächst mal zu den Kameraperspektiven. Natürlich können Regisseure Politik machen, wenn sie jemanden ungünstig ins Bild setzen. Entweder von oben kommen, dann sieht er kleiner, er oder sie kleiner aus, oder von unten kommen, dann wirkt es so ein bisschen so, na, von oben herab und arrogant. Das können sie. Ich glaube nicht, dass das in diesem Wahlkampf in den Sendungen passiert. Es wäre viel zu offensichtlich und es würde sehr schnell auch entlarvt werden. Auch wenn ein Kandidat, eine Kandidatin besonders schlecht ausgeleuchtet ist, dass sie unsympathischer wirkt. Ich denke, dass sie da sozusagen gleiches Recht für alle machen. Die Zeitlimits, das ist spannend, weil eben diese Häppchen, vielleicht 60 Sekunden, vielleicht 45 Sekunden, das will wirklich gut trainiert sein. Ich habe mal mir ein Video jetzt angeguckt von Richard Nixon und John F. Kennedy im Wahlkampf in einem TV-Duell. Die hatten 8 Minuten am Stück Redezeit. Davon sind wir heute Lichtjahre entfernt. Das ist auch gut so. Es braucht kleinere Portionen, nur die auch wirklich A, zu respektieren und gut zu füllen. Nicht ganz einfach. Braucht auch ein bisschen Training.
Bei den kleinen Portionen muss ich sofort an Memes denken, an die Botschaften, die dann danach über Social Media ausgespielt werden. Welche Rolle hat denn die Nachbereitung, also das Spiel nach dem Spiel, auf den Plattformen dann?
Eine immense. Also ich habe ja vorher schon gesagt, kurz und kalt ist der Wahlkampf. Und nach den TV-Duellen geht ja direkt die Expertendiskussion im TV los, ja. Und dann am nächsten Tag findet das digital und in Printmedien statt. Und an den Experten orientieren sich ja auch viele Bürgerinnen und Bürger, ja. Und dann spricht man bei der Arbeit, in der Kneipe, im Hausflur. Da wird das ja Talk of the Town, also auch im realen Leben. Das so ein TV-Duell kann eine richtige Lawine auslösen und vor allem, wenn jemand was sagt, was einem negativ ausgelegt werden kann, dann geht das schön als kleine Memes, kleine Videoanspieler durch die ganzen Social-Media-Kanäle. Also immense Nachwirkung hat die Nachbereitung.
Nachbereitung, Vorbereitung wäre jetzt auch mein Stichwort. Wie begleitet denn der Bundesverband fürs Medientraining die Debatten, Katrin?
Wir haben direkt im Dezember eine Wahl-AG gegründet mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen. Sven, du bist einer davon. Das freut mich sehr. Und in dieser Wahl-AG analysieren wir, begleiten wir den Wahlkampf, begleiten einzelne Auftritte, aber natürlich auch die TV-Duelle und die Wahlkampfarenen mit unseren Analysen. Und da haben wir ein ganz wertiges Bewertungsraster, ein hochwissenschaftliches, letztlich wissensbasiertes Bewertungsraster, mit dem wir arbeiten. Wir gucken auf alle Ebenen der Kommunikation, von Körpersprache, Mimik, Gestik, über die Akustik bis zum Inhalt, so dass wir auch alle auf der gleichen Grundlage zu unseren Analysen kommen. So, und wer jetzt sagt, Mensch, da ist so viel Know-how im Verband, das holen wir mal in unsere Redaktion oder das holen wir mal in unsere Sendung. Na klar, wir aus der Wahl-AG, andere Kolleginnen und Kollegen, natürlich stehen die auch bereit, um ergänzende Analysen für Redaktionen zu liefern.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, das war ein wunderbares Warm-up für die Duelle. Auf in die Arena. Ich danke euch.